Ein Großteil davon, von dem, was ich heute vorstelle, ist in unserem letzten Büchlein in Delete veröffentlicht. Das gibt es auch als Broschüre für die Leute, die kein Buch kaufen wollen. Und für die Leute, die beides nicht haben wollen, gibt es die Texte auch bei uns auf der Webseite. Also wir lesen gerne analog, aber es gibt ja vielleicht Leute, die es gerne digital machen. Also ihr könnt die PDFs auch einfach runterladen. Niemand muss ein Buch kaufen. Aber es sind aber auch ein paar Überlegungen, das werdet ihr vielleicht auch merken, wenn es dann vielleicht von der Argumentation klein wenig holpriger wird, sind auch relativ neu, die sind nicht im Buch drin, die tauchen im nächsten Buch auf, Frühjahr nächsten Jahres. Da geht es um ein paar Überlegungen, was hat denn eigentlich das Weltbild derer, die künstliche Intelligenz befürworten und stark pushen, was hat das eigentlich mit der neuen rechten Bewegung zu tun? Also wir haben uns gefragt, Rechtsdrift, Drift in Richtung Totalitarismus, wie stark wird das begünstigt von der Weltsicht derer, die sehr, sehr konservativ ist, aber die man nicht unbedingt direkt als faschistoid bezeichnen darf. Aber wie stark wird das begünstigt und wie stark wird das von der rechten, neuen rechten Bewegung aufgegriffen? Da werde ich also ein paar Thesen vorstellen, die sind neu, die haben wir noch gar nicht verschriftlicht. Genau, aber erstmal, ein Großteil von euch wird ja gar nicht wissen, was Chabulcu überhaupt ist, um unsere Sprechposition klar zu machen. Wir sind gestartet 2013 mit dem, was wir nach wie vor digitale Selbstverteidigung nennen. Und das machen wir auch immer noch. Wir finden es nach wie vor notwendig und richtig, aber nicht ausreichend. Selbstverteidigung heißt so ein bisschen, 2013 war auch das Jahr, wo Snowden abgetaucht ist und seine Erkenntnisse über die NSA rausgehauen hat. Verteidigung heißt so ein bisschen, sich eine Nische zu schaffen, in der wir noch anonym recherchieren, schreiben und veröffentlichen können, wo wir aber festgestellt haben, ja, das ist absolut notwendig, reicht aber nicht, weil die Geschwindigkeit dessen, was wir technologischer Angriff nennen, und ich hoffe, ich kann klar machen, was ich damit meine im Laufe des Vortrags, die ist so hoch, also die Entwicklungsgeschwindigkeit, dass das sich zurückziehen auf eine Nische, in dem man sich noch einen Raum von vermeintlicher Anonymität verschafft, dass das nicht ausreicht. Also wir uns entschieden haben, als Linksradikale in diesen Diskurs, in die Debatte, um neue Technologien einzusteigen und eine technologiekritische Position zu beziehen. Und das hat uns dann zu den Veröffentlichungen, die dann kamen, geführt. Disconnect, eher phänomenologisch. Wo findet der alltägliche Übergriff statt? Also über die Idee, alle müssten mit allem vernetzt sein, Internet of Things und so weiter und so fort, das kennt ihr, sind dann mit Disrupt, sowohl als Broschüre als dann auch bei Unreist als Büchlein erschienen und dem neuen Delete, sind wir so ein bisschen tiefer eingestiegen und haben gesagt, okay, wir wollen analysieren, wie verändern sich Machtverhältnisse über Technologie und über die gezielte Anwendung von Technologie. Wie entstehen Strukturen, wie verändert sich unsere Sozialität? Also viel weitergehende Fragen als nur deskriptiv irgendwie beschreibend, aha, Digitalisierung, das verändert unser Leben auf der und der Ebene, sondern ein bisschen tiefer schauen. Und dafür will ich ein bisschen was präsentieren. Und die zentrale Frage, die sich immer wieder stellt oder auf die man dann auch zurückgeworfen wird, ist die vermeintliche Neutralität oder Nicht-Neutralität von Technik und Technologie. Gibt es sehr unterschiedliche Lager und da spaltet sich es dann auch in der Linken ganz schnell. Die eine Fraktion sagt ja, unsere Fortschrittsaffinität, auch im klassischen Sinne, die ist gegeben, wir würden gerne den wissenschaftlich-technologischen Fortschritt nutzen, aber im emanzipatorischen Sinne, das heißt, wir müssen einfach die kapitalistische Folie, die über die aktuelle Entwicklung sozusagen drüber geklebt ist, die müssen wir runterreißen und müssen das sozusagen aus den Fängen, aus der Verfügungsmacht des Kapitals befreien. Dann könnten wir in einem emanzipativen Sinne auch Technologie nutzen. Und hier wird also der Wesensgehalt von Technologie eher, oder der politische Gehalt, eher auf das Außen abgewälzt. Also, wie wird Technologie eingesetzt und von wem? Das entscheidet darüber, ob Technologie gut oder schlecht ist, fortschrittlich oder eher rückschrittlich. Das ist eine Sichtweise und vielleicht hört ihr schon raus, dass es nicht unbedingt genau meine ist. Meine hat vielleicht eher was damit zu tun, wie Marcuse es beschrieben hat, dass einige Interessen von Herrschaft sich sozusagen schon in die Entwicklung von Technologie einschreiben und nicht erst nachträglich über den Anwendungsfall sich in irgendeiner Form aufprägen, sondern gehen schon in die Konstruktion des technologischen Apparats mit ein. Also, warum wir diese Sichtweise bevorzugen, hängt damit zusammen, dass wir sagen, wir verstehen ansonsten historisch die Dynamik verschiedener technologischer Innovationen. Also es gibt so Entwicklungsschritte, ihr kennt das wahrscheinlich, die verschiedenen Phasen der Industrialisierung. Das waren sozusagen historische Einschnitte, auf denen sich dann tatsächlich auch Machtverhältnisse im Klassenkampf, im Arbeitskampf und so weiter verschoben haben. Die lassen sich nicht beschreiben oder lassen sich nur sehr schlecht analysieren, wenn man eine so statische Sichtweise auf Technologie einnimmt. Ich versuche das gleich deutlich zu machen, warum wir das so sehen. Also hier die Dynamik von technologischer Entwicklung zu erfassen und auch herrschaftskritisch zu beschreiben und zu analysieren, da erscheint uns der Zugang erstmal sinnvoll. Und ich mache es an einem Beispiel von heute deutlich. Wir sind gefragt worden von einer größeren Antifa-Struktur: Hallo Chapochu, seid ihr willens und in der Lage für uns eine KI zu programmieren, eine künstliche Intelligenz, einen selbstlernenden Algorithmus, der angewendet auf unsere, wir haben hier als Antifa eine sehr, sehr große Datenbank von Nazi-Nasen, und wir möchten ganz gerne in der Lage sein, verschiedene Faschos in Menschenmengen wiederzuerkennen. Das ist eine akribische und sehr zeitaufwendige Arbeit. Wir würden das gerne automatisieren. Also, Anfrage. Und das würde jetzt bedeuten, wenn wir sagen, das ist ein guter Anwendungsfall, das machen wir gerne, wäre eher die Position einer sehr eine neutrale Technologie. Technologie als Werkzeug, da gibt es ein Tool, nämlich Gesichtserkennung zu automatisieren. Unser Gegner nutzt es sowieso, Border Control, was soll ich, gegen uns. Warum sollen wir es nicht auch nutzen? Das sind tatsächlich Meinungen und Stimmen, die uns sozusagen entgegenkamen. Und selbst bei uns in der Gruppe war die Meinung nicht einheitlich. Also, was man daran sieht, ist, man kann das auch, man muss das nicht historisierend nur betrachten, sondern man kann auch an aktuellen Anwendungsfällen. Oder ich mache es noch deutlicher. Soll die Sea-Watch, damit sie besser gucken kann, Drohnen einsetzen? Und mit Drohnen meine ich jetzt nicht einfach nur ein Fernglas an einem Propeller, was man mit einer Fernsteuerung bedient, sondern ich meine damit eine Drohne, die ein Gebiet abfliegt und eigenständig Entscheidungen trifft, je nachdem, was sie sieht und so weiter und so fort. Soll die Sea-Watch, um Ertrinkende besser erkennen zu können, Drohnen einsetzen, ja oder nein? Und heißt das für uns, dass wir vielleicht auch in die Optimierung und in die Entwicklung von Drohnentechnologien, von Erkennung dessen, was eine Drohne mit ihrer Kamera sieht, wollen wir dann da einsteigen oder nicht? Also die Frage ist, wenn wir dort einstiegen, befähigen wir nicht eher die Leute, die diese Technologie viel potenter einsetzen können als wir, zum Beispiel die Border Control an irgendeiner nordafrikanischen Grenze, befähigen wir nicht eher die und steigen sozusagen mit in das technologische Aufrüsten eines Grenzsystems ein. Also Fragestellungen, die gar nicht so absurd sind. Was ist der Wesenscharakter oder was ist der neutrale Kern oder der vermeintlich nicht so neutrale Kern einer technologischen Entwicklung? Und um das, was ich vorhin angekündigt habe, auch ein bisschen einzulösen, wir sprechen von einem technologischen Angriff, das klingt ja so ein bisschen, als müsste es dort einen oder viele Akteure geben, also es sind aktuell eher viele, auch mit unterschiedlichen Interessen, die einen Angriff gegen uns formulieren, vorbringen. Um das ein bisschen deutlicher zu machen, würde ich auf ein historisches Beispiel zurückgehen, nämlich die Erfindung des Fließbands. Keine technologische Entwicklung, die einfach so vom Himmel fiel und dann sinnvoll genutzt wurde, sinnvoll aus Sicht des Kapitals, um die Autonomie der Arbeiter sozusagen zu unterlaufen und zu beschränken, sondern es war andersrum. Taylor 1911 hat formuliert in seinen Principles of Scientific Management: We want to make war on the autonomy of the worker. Wir werden Krieg führen gegen die Selbstbestimmung der Arbeiter und wir brauchen Instrumente, das Fließband ist ein solches Instrument, wir brauchen Instrumente, um diese Selbstbestimmtheit des Arbeiters zu unterminieren, zu unterlaufen. Also die Idee, einen komplexen Arbeitsprozess zu zerhacken in Einzelteile uns ihn sozusagen zu reorganisieren, aber nicht mehr unter dem, der Selbstbestimmung dessen, der die Arbeit tut, sondern die Arbeitsvorbereitung, die Unternehmensleitung definiert, welcher Arbeitsschritt wie lange dauern darf und in welcher Reihenfolge was gemacht wird. Übrigens eine Entwicklung, die weit über die Reorganisierung der Arbeit hinausging, also ganz, ganz viele alltägliche Prozesse im gesamtgesellschaftlichen Sinne wurden versucht, sozusagen im Sinne eines Fließbands zu gestalten. Das geht auch bis hinein in die vermeintlich linken Ideen, Stalin, Trotzki, die gesagt haben, lass uns die ruralen, also die ländlichen Gegenden an die Metropole anbinden, Personenströme, Warenströme, alles was zu organisieren ist, lass uns das über die Fließbandtechnologie machen. Also man versucht alle gesellschaftlichen Prozesse wie ein Fließband zu sehen und sie dann zu optimieren. Das ist eine hochkapitalistische Idee, aber die zieht sich rein als Erfolgsmuster bis weit in leninistisch-sozialistische Systeme, die das großartig fanden. Also das Ingenieurswesen hat weite Kreise gezogen und ist nicht irgendwie nur bei der Neuorganisierung von Arbeit stehen geblieben. Heute sehen die digitalisierten Versionen von Fließbändern so aus. Amazon, 20 Fußballfelder, große Hallen, in denen sich Leute bewegen als Picker, um dann entsprechende Sachen, die verschickt werden müssen, einzusammeln. Und das machen sie nicht, weil sie wissen, wo irgendwas ist, sondern das machen sie mit einem Handscanner, der ihnen genau vorgibt, wo sie lang zu laufen haben und der mit dieser Vorgabe aber auch gleichzeitig ihre Performance, ihre Schnelligkeit misst an ihre Handgriffe. Und das wird in Echtzeit abgebildet und das wird direkt in ein Ranking übersetzt, welcher Mitarbeiter ist wie schnell. Aber dieses Ranking, das gehört mit zum System, wird nicht offengelegt. Also wichtig ist für Amazon, dass alle Mitarbeiter sozusagen ständig in der Befürchtung sind, dass sie unter dem Leistungsdurchschnitt liegen, was das Kriterium ist für ein Aussortiertwerden am Ende des Quartals. Und weil sie nicht wissen, wo der Leistungsdurchschnitt liegt, ist man sozusagen selbstständig gehalten, sich selbst zu optimieren, immer schneller zu werden. Das gehört also zum Prinzip dazu. Ich werde aber nicht über Amazon jetzt weiter reden, obwohl es spannend ist, weil es auch gerade hier ja kritische Auseinandersetzungen zu Amazon gibt. Das finde ich mir sehr gut. Die werden auch noch mal virulenter werden, nachdem jetzt, vielleicht haben es einige mitbekommen, Amazon sich entschieden hat, in Berlin, in einem der größten und jetzt neu zu bauenden Gebäude, Warschauer Brücke, in einem Tower einzuziehen als Hauptmieter und dann wird es einen ähnlichen Auseinandersetzungsprozess geben, wie es ihn schon in New York gegeben hat, wo sich sehr, sehr viele Leute gegen ein neues Amazon Headquarter, eine neue Firmenzentrale gewandt haben, mit all den Gründen, die ihr jetzt gerade in eurer Woche ja wahrscheinlich auch hier diskutiert, Gentrifizierungsprozesse, was passiert, wenn da die ganzen hochverdienenden Techies in ein Stadtviertel einziehen und 15.000 Mitarbeiter ein Stadtviertel sozusagen neu gestalten mit ihren Bedürfnissen und mit ihrer Kohle, die sie da reinfahren. All das wird sozusagen wird mit Sicherheit Thema werden. Wir kennen es in Tübingen, wo es gerade eine Auseinandersetzung gibt über ein neues KI-Forschungszentrum. Aber das soll nicht heute Thema sein. Ich will ein bisschen grundsätzlicher reden. Was macht denn eigentlich künstliche Intelligenz gerade so wirkmächtig? Warum sprechen alle davon? Und warum haben wir unsere Probleme mit künstlicher Intelligenz? Ja, wahrscheinlich nicht nur, weil wir in irgendeiner Form technologiefeindlich sind, sondern eher, weil wir darin sehen, dass sich Machtverhältnisse verschieben und neu strukturieren und vor allen Dingen konzentrieren. Das sehen wir als Hauptproblem. KI ist nichts Neues. KI gab es schon in den 40er Jahren im letzten Jahrhundert, hieß damals aber nicht so, sondern hieß Kybernetik. Die Steuerungslehre, wo man versucht, Prozesse, aber nicht nur aus den Naturwissenschaften, also tote Materie, sondern auch dann soziale Prozesse so abzubilden, als hätte man einen irgendwie gearteten Regelkreis, wo eine Größe, eine Menschendichte oder was weiß ich, abweicht vielleicht von einem gewünschten Soll. Und man versucht nachzusteuern, man misst wieder und versucht dann nachzusteuern. Also diese Idee eines Regelkreises, so wie wir es auch kennen, vielleicht von Heizung, Temperatur zu hoch, Heizung geht aus, fällt die Temperatur weit ab, geht das Thermostat automatisch an. Also das ist so ein klassischer Regelkreis im technischen Sinne. Und diese etwas technokratische Sicht auch soziale Prozesse so abzubilden, als bestünden sie aus lauter solchen kleinen Regelkreisen, an denen man nur die Parameter vernünftig einstellen muss, dann lässt sich sowas schon optimieren. Diese Sichtweise ist sozusagen der Kybernetik innewohnend. Das hat sich in diese KI-Geschichte mit reingezogen. Und künstliche Intelligenz ist deshalb so wirkmächtig, weil sie in Verbindung mit der Fähigkeit, riesige Datenmengen zu analysieren, jetzt tatsächlich irgendwie ein Werkzeug geworden ist, was nicht mehr nur in der Theorie, sondern auch tatsächlich in der Anwendung mit sehr leistungsfähigen Computern solche Versuche wie Smart City, wir regeln die Bedürfnisse einer ökologischen Stadt neu, dass solche Ideen überhaupt aufkommen. Das hätte man noch vor 20 Jahren hätte man das nicht gewagt oder hätte man das vielleicht sich auch erträumt aus technokratischer Sicht. Aber es wäre nicht das Instrumentarium dazu zur Verfügung gewesen, um das auch umzusetzen. Ich mache zwei Eigenschaften von künstlicher Intelligenz, versuche ich deutlich zu machen, über zwei Beispiele, ohne dass ich jetzt informatisch, mathematisch irgendwie rede, was künstliche Intelligenz genau ist. Also wer vom Fach ist, wird jetzt sagen, oh, das ist aber ein bisschen wenig trennscharf, was er da erzählt. Dann müsst ihr einhaken und sagen, dann machen wir es doch mathematisch. Aber ich würde es erstmal ohne Mathematik probieren, weil es ansonsten viele Leute gähnen lässt. Also, ich beschreibe ein paar Phänomene, die für die KI und für die Einführung von künstlicher Intelligenz von Bedeutung sind. Das erste ist der Blackbox-Charakter. Blackbox-Charakter meint, ein selbstlernendes Programm, was auf der Basis künstlicher Intelligenz versucht, Dinge zu lernen und dann Entscheidungen zu treffen, verschließt sich insofern unserem Blick, dass wir nicht verstehen, wie ist denn dann die Entscheidung getroffen worden. Also, ich mache ein Beispiel, um es deutlicher zu machen. Wir bleiben bei der Gesichtserkennung von vorhin. Wie funktioniert das? Man legt dem Programm einige tausend Beispiele vor, von Bildern, wo irgendwas drauf ist, und man markiert für das Programm zum Lernen, auf welchen Bildern zum Beispiel ein Gesicht zu erkennen ist. Also das Programm soll eigentlich nur identifizieren, ist auf einem Bild ein Mensch drauf, ja oder nein. Man gibt aber nicht vor, was ein Gesicht ausmacht. Also wir machen nicht die Grammatik eines Gesichtes, indem man sagt, hallo, das sind zwei Augen, eine Nase und ein Mund, das sind schon mal Merkmale, die ein Gesicht vielleicht ausmachen. Das macht man nicht, das soll das Programm selber entwickeln. Ja, man macht es eigentlich nur, diese vielen Beispiele, mit der Vorgabe, ja, ist ein Gesicht drauf oder nö, ist keins drauf. Das Programm soll selber Muster entwickeln, nach denen es diese Entscheidung reproduzieren kann. Um dann mit neuen Bildern konfrontiert zu werden und dieses Dazulernen sozusagen im fließenden Prozess sich selbst zu verändern. Also, was wichtig ist, das Programm, was eine von unseren Informatikern meinetwegen geschrieben hat, bleibt nicht das gleiche. Das Programm verändert sich. Jetzt wird man sagen, naja gut, aber irgendjemand hat doch da Code geschrieben. Ja, die Programmstruktur ja, aber das, was die Entscheidung eines solchen Programms ausmacht, Mensch drauf oder nicht, die verändert sich. Also, es ist der Blackbox-Charakter meint nicht nur, dass wir als vermeintliche Laien nichts mit dem ganzen Entscheidungskriterium des Programms anfangen können, sondern selbst die Ingenieurin, selbst die Informatikerin, die das Programm geschrieben hat, hat nicht die Möglichkeit, nachzujustieren und zu sagen, oh, hier müssen wir noch ein bisschen Feintuning machen. Das Programm tut noch nicht genau das, was es tun soll. Das Beispiel, was ich hier bringe, ist, Amazon wollte seinen Jobrekrutierungsprozess wegen der beschissenen Arbeitsbedingungen, aber auch wegen der harten Kriterien, die Amazon an den Tag legt, gibt es eine hohe Fluktuation. Ständig müssen Jobinterviews geführt werden, wer ist für die neue Stelle sozusagen geeignet. Und das möchte Amazon natürlich in ihrem eigenen Gedankengang nachvollziehbar automatisieren. Also Bewerbungsmappen werden einer KI vorgelegt, einem selbstlernenden Programm vorgelegt. Und das Programm soll selber herausfinden, nach einer Trainingsphase, wo dem Programm wieder gesagt wird, hier, diese Bewerbungsmappe ist eine von einem sehr erfolgsversprechenden Kandidaten, soll diese KI selber herausfinden, was sind denn die Erfolgsmuster, die da vielleicht hinterstecken können. Ist die Abiturnote, ist die Erfahrung in vielen anderen Jobs im Vorhinein schon, ist das vielleicht ein Muster gewesen, was diese Menschen auszeichnet. Und ich mache es kurz. Amazon hat relativ schnell das wesentliche Muster erkannt, also diese KI, nämlich männlich war ein erfolgsversprechendes Muster mit dem Ergebnis, dass kaum noch Frauen eingestellt wurden. Und die Reaktion von Amazon war, und das ist jetzt eigentlich das Interessante, und das dokumentiert den Blackbox-Charakter, abschalten. Nicht nachjustieren. Und jetzt kann man sagen, oh, dann haben die aber schlechte Programmierer. Nee. Microsoft ist das Gleiche widerfahren. Die hatten einen Chatbot entwickelt, also ein Sprachprogramm, was so tut, als wäre es ein Mensch, ist aber auch nur eine künstliche Intelligenz, ein selbstlernendes Programm, was mit uns reden soll. Und nach 6 Stunden hat auch Microsoft diesen Chatbot wieder abgeschaltet, weil er sich zum Neonazi entwickelt hat. Jetzt kann man sagen, okay, aber dann scheint es ja ein grundsätzliches Problem zu sein, dass durch eine selbstlernende künstliche Intelligenz, dass die, ob sie gut oder schlecht funktioniert, so stark abhängt von ihren Trainingsdaten. Das stimmt. Aber nicht alleinig. Also, der Blackbox-Charakter macht ein bisschen deutlich, ja, wir sind abhängig und diese selbstlernenden Programme reproduzieren ganz häufig Rassismen und sonstige Dinge, Sexismen, die schon in den Trainingsdaten mit drinstecken, ja. Aber selbst wenn sie das nicht sind und die sind sehr ausgewogen, entzieht sich sozusagen das Programm der Nachvollziehbarkeit in seinen Entscheidungen der menschlichen Betrachtung. Und das ist jetzt vielleicht bei so einem Beispiel ein bisschen banal. Dann würde man sagen, ach komm, dann müssen wir es halt anders machen. Wenn aber, wie in den USA, juristische Abarbeitung verschiedener Fälle, auch die Entscheidung, ob jemand zum Beispiel nach Absitzen der Zweidrittelstrafe rauskommt, also Haftverschonung bekommt, ja oder nein, das findet mittlerweile über künstliche Intelligenz statt. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn es nicht nachvollziehbar ist, aufgrund welcher Tatsache das Programm so oder so entschieden hat, ja, darf raus oder nö, bleibt drin, ist natürlich, zumindest in manchen Justizsystemen, die grundsätzliche Qualität nicht erfüllt. Also es gibt große Schwierigkeiten. Und jetzt mal auch kurz die Technokraten, die sagen, KI anwenden bitte in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen, die haben dieses Problem, dass die Akzeptanz künstlicher Intelligenz in der Gesellschaft im Moment deshalb so niedrig ist, weil sich das sozusagen unserer Nachvollziehbarkeit entzieht, weil sie Entscheidungsfindung für den Menschen, nicht nur für den Laien, nicht nachvollziehbar ist. Also ich hoffe, es ist deutlich geworden, was sozusagen eine wesentliche Krux, an der gearbeitet wird, aber eine wesentliche Krux der künstlichen Intelligenz gerade ausmacht. Das zweite Beispiel ist eher, wie verändert sich Wissenschaft, wie verändert sich aber auch gesellschaftliches Denken über soziale Prozesse. Das will ich deutlich machen an dem Beispiel des Chefredakteurs, des ehemaligen Chefredakteurs einer technologieaffinen Zeitung, Wired heißt die, der gesagt hat, okay, wir brauchen uns über Theoriebildung verstehen, warum etwas so abläuft, wie es abläuft, brauchen wir uns gar keine Gedanken mehr machen. Wir haben so viel Daten, Facebook, LinkedIn und all die ganzen Portale, liefern uns so viel Daten über soziales Verhalten, wir können einfach ganz viele Prozesse sehr, sehr genau beschreiben. Und dann ist es uns scheißegal, ob wir verstehen, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten. Es reicht uns, ihr Verhalten sehr genau abzubilden und über andere Kriterien vorherzusagen. Also, was ich damit ausdrücken möchte, ist, es gibt so eine Verschiebung, die wir in verschiedenen Bereichen, sowohl in den Naturwissenschaften als auch in der Soziologie sehen, ganz viel Beschreibung, die Leute nennen das in der Wissenschaft Korrelation, irgendwelche Phänomene könnten zusammenhängen, weil sie zumindest irgendwie häufig miteinander auftauchen. Man weiß aber nicht warum, also keine Kausalität. Das eine hängt von dem anderen ab oder so, das weiß man nicht. Darum kümmert man sich aber auch nicht. Also es findet eine Verschiebung statt, wie Wissenschaft betrieben wird und wie, und das setzt sich aber auch fort, wie versucht wird, zum Beispiel in der Soziologie Phänomene und Verhalten zu erfassen und nachzuvollziehen. Dieses Beispiel überspringe ich. Und ich insistiere deshalb so stark darauf, das hat nicht nur eine Auswirkung über erkenntnistheoretische Prozesse, das könnten wir dann irgendwie den Wissenschaftlern überlassen, sondern auch für uns. Wie verändert sich etwas, wenn wir A, keinen Einblick haben und B, sich sozusagen nur noch über die Beschreibung von Zusammenhängen auseinandergesetzt wird, aber nicht mehr über vielleicht Kausalität. Ich mache es deutlich an einem Beispiel von Googles Übersetzungsprogramm. Googles Übersetzungsdienst ist ein solches selbstlernendes Programm, gefüttert mit ganz, ganz vielen, also hunderten von Millionen Texten. Jeder Text, den wir Google geben, ist ein solches Lernbeispiel. Und das, was Google sozusagen lernt durch das Übersetzen von Sprache A in Sprache B, ist aber nicht ein irgendwie für uns als Gesellschaft extrahierbares Wissen. Also wir lernen nichts davon, sondern das bleibt kodiert in einer, jetzt ist die Darstellungsweise ist egal, aber in einer Matrix, die nur dem Google-Algorithmus zugrunde liegt und auch nur für die Google-Datenbank überhaupt eine Bedeutung hat. Also wir lernen nichts darüber, das will ich sagen. Im Gegenteil, unsere Abhängigkeit von einem Dienst, der immer zentraler wird, im Moment gibt es eigentlich nur noch zwei häufig verwendete Dienste. Das ist der Google Translator und das ist DeepL. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. DeepL.com, ich will gar keine Werbung machen, aber es ist auch ein künstlich intelligentes Übersetzungsprogramm, was offenbar ganz bemerkenswerte Resultate liefert. Und was aber dazu führt, dass mehr und mehr auch im linken Bereich, wenn wir was zu übersetzen haben, dann gibt es ganz häufig so diese Attitüde, man schmeißt das mal in diesen Translator rein und geht dann mit diesem vielleicht etwas holprigen Text zu jemandem, der noch Sprachen übersetzen kann und sagt, hier, guck doch mal drüber, das ist ja jetzt nicht mehr so viel Arbeit, weil hier ist ja schon eine rohe Version, die man ganz gut gebrauchen kann. Also, was tatsächlich stattfindet, Übersetzungsbüros gehen kaputt, weil ihnen die Aufträge flöten gehen. Und wir machen uns abhängig von der Verfügbarkeit und von dem Goodwill dieser beiden Anbieter. Im Moment ist alles frei. Google will ja auch von uns lernen. Das heißt, wir sollen möglichst viele Texte liefern. Und das wird auch mit Sicherheit niemals was kosten, im Sinne von Dollar oder Euros, sondern es wird eher vielleicht an ein anderes Verhalten geknüpft sein, ob Google für uns auch in Zukunft weiter übersetzen wird oder nicht. Also was müssen wir liefern an Daten, damit unsere Texte übersetzt werden? Also, konditionierte Nutzung, wir sehen solche Engführungsprozesse in sehr, sehr vielen Bereichen, wo sich also ein digitaler Assistent eine marktbeherrschende Stellung ergattert und wir das aber alles erstmal, weil es so praktisch ist, nutzen und dieses System aber auch darüber sozusagen nähren, und die Engführung und die uns abhängig machen Variante ist sozusagen mit eingeschrieben in diesen Prozess. Jetzt will ich ein bisschen tiefer gehen und gucken, wo passiert denn überhaupt etwas, was jetzt über Erfassen hinausgeht. Also es geht nicht mehr nur um Daten abschnüffeln, mitkriegen, was machen wir hier alle, wer ist heute Abend hier im Raum, da gucken wir mal, welche Handys an sind, all diese Geschichten, das ist Erfassen. Es geht aber weit darüber hinaus, also mit diesen digitalen Assistenzen geht es darum, das Erfasste so zu bewerten, dass man in der Lage ist, Vorhersagen zu machen, was wir tun werden. Und bei den Vorhersagen belässt man es nicht, sondern man hat durchaus, und jetzt kommt vielleicht der eine oder andere von euch und sagt, oh, jetzt wird es aber ein bisschen verschwörerisch, man kommt in den Bereich von Verhaltensmanipulation, also Lenkung. Es reicht nicht mehr nur zu analysieren, uns vorherzusagen, wie wir uns vermutlich verhalten werden, sondern, und die Beispiele sind sehr eindringlich, denke ich, es geht darum, unser Verhalten in eine gewünschte Richtung zu pushen. Jetzt kommen wir dahin, wo es tatsächlich um Macht und Machtkonstellation geht. Ich beschreibe vorher noch zwei soziologische Prozesse, um das einordnen zu können, dass das vielleicht auch gar nicht so was ganz Neues ist, aber durch die Digitalisierung auf eine neue quantitative Ebene gehoben wird. Also qualitativ gab es einige von diesen Lenkungsversuchen auch schon viel früher. Botification, was ist das? Wir werden zu Bots, soll das heißen. Das heißt, unser Verhalten, von dem wir glaubten, dass es durch digitale Assistenz so reichhaltig, so uns befähigend, so vielfältig wird, ist gar nicht so individuell, wie wir glauben. Also wir verhalten uns aufgrund von all den Möglichkeiten, die uns die digitale Assistenz bietet, nicht besonders reichhaltig, sondern eher sehr, sehr uniform. Also der Konformitätsdruck dass man zum Beispiel einem Tourenvorschlag, einem Routenvorschlag, einer Übersetzung, einer Wortergänzung beim Suchen, beim Googlen oder sowas, dass man dem Folge leistet, der scheint sehr hoch zu sein. Also was die Soziologen feststellen ist, Individualität ist rückläufig. Wir werden über das Angebot digitaler Assistenz immer vorhersagbar. Übrigens die Basis für alle diese komischen prädiktiven Systeme, also Predictive Policing, wo also Bullen vorhersagen, wo dann vielleicht der nächste Kriminalitätsschwerpunkt sein wird, zwischen 17 und 18 Uhr in dem und dem Viertel, könnte es wieder zu Einbrüchen kommen. All das funktioniert nur, weil unsere Vorhersagbarkeit so groß ist, weil unsere Individualität so gering ist. Ja, also dieser Prozess, den da die Soziologen feststellen, ist tatsächlich eine Grundvoraussetzung für all diese Zukunftsbeschreibungssysteme, sage ich mal. Aber ist zumindest gegenläufig zu dem, was, wenn man mal rumfragt, was glaubst denn du, was du mit deinem schlauen Smartphone, was die und die Assistenzen einfach schon drinne hat als Apps, was glaubst du, ob du sozusagen dich bereichert und befähigt fühlst oder ob du dich eher ein bisschen entmündigt und in irgendeine Form gelenkt fühlst? Da sagen die meisten Leute, nö, eigentlich ist das für mich eher eine Bereicherung. Das Gegenteil scheint zumindest in einigen Untersuchungen der Fall zu sein. Der zweite soziologische Effekt, den ich noch kurz erwähnen will, bevor wir dann zu den spannenden Sachen kommen, ist der Confirmation Bias. Und den gab es schon viel früher, wo es noch gar keine Digitalisierung gab. Heißt einfach nur, unsere Wahrnehmung von dem, was um uns herum passiert, ist total abhängig davon, ob irgendetwas in unser Weltbild passt, in unsere vielleicht voreingenommene Erwartungshaltung passt. Also wir sind sozusagen schlechte Wahrnehmer und wir sortieren stark aus und alles das, was wir sozusagen eingängig und nachvollziehbar und in unser Schema passend finden, das nehmen wir viel stärker wahr und alles andere wird so ein bisschen weggedrückt. Das ist sozusagen die Basis für die Blasenbildung, von der alle Leute sprechen. Also dieses, es bilden sich sogenannte soziale Blasen, sich irgendwie immer nur selbstbestätigende Foren, in denen man eigentlich gar nicht mit irgendeinem politischen Gegner, sondern eigentlich nur zur Nabelschau mit seinesgleichen diskutiert. Das ist sozusagen der grundlegende Effekt. Und den haben natürlich Facebook und Google nicht erfunden, aber Facebook nutzt ihn sehr, sehr massiv. Und wie massiv und wie lenkend, und jetzt sind wir wieder auf dieser Ebene technologischer Angriff und vielleicht gar nicht so neutrale Nutzung eines Werkzeugs, wie intensiv das genutzt wird, das hat uns ein ehemaliges Gründungsmitglied von Facebook, Sean Parker sozusagen eröffnet. Der hat ziemlich viel aus dem Nähkästchen geplaudert, als er ausgestiegen ist, wie denn dort versucht wird, bei Facebook uns auf der Plattform zu halten. Uns sozusagen Nachrichten, die uns vielleicht animieren könnten, selber empört, wütend, sonst wie zu sein und zu sagen, da haue ich jetzt sofort einen Post drauf zurück, also die Kommunikation in Gang zu bringen, wie das sozusagen getriggert wird. Tatsächlich über das Einstellen sehr, sehr vieler Psychologinnen bei Facebook, das ist eine der stärkst vertretenen Berufsgruppen bei Facebook, Zuckerberg ist selber auch Psychologe und Informatiker, dieses Dopaminausschüttung sozusagen zu optimieren, um Leute sozusagen in Rage, in Erzähl- und Schreiblaune zu bringen, das ist tatsächlich Grundlage für den immer weiter optimierten Facebook-Algorithmus gewesen. Also der Algorithmus, nur zur Nachvollziehbarkeit für euch, der entscheidet, welche Nachricht uns erreicht, die erreichen uns erstmal per se, im Normalfall alle Nachrichten, aber Facebook definiert, auf welcher Position. Ne? Und da niemand die Nachricht 1240 überhaupt jemals zu Gesicht bekommen wird, das schaffen wir gar nicht, alles abzuarbeiten, ist also, welche Nachricht erreicht uns unter den ersten 100, ist sozusagen entscheidend für unsere Weltbild und politische Bildung und sonst was, Prägung. Und das wird sozusagen bestimmt durch diesen sogenannten Edge-Rank-Algorithmus von Facebook. Okay, also hier haben wir eine Idee bekommen, wie manipulativ Facebook seinen Algorithmus nutzt, um unser Verhalten, unsere Wahrnehmung, unser Postverhalten, unser Verbleiben auf der Plattform zu lenken, zu steuern. Es gibt ganz viele andere Beispiele, wo es sozusagen diesen vermeintlich neutralen Korridor noch stärker verlässt. Also wir haben die in den in den Büchern beschrieben. Also es haben verschiedene Soziologen, zum Beispiel 2014 Ferguson, einige werden sich noch erinnern, einem schwarzen Jugendlichen wird in den Rücken geschossen. Daraufhin passieren über 3 Wochen hinweg schwerste Riots in den USA. Facebook hat relativ schnell nicht mehr darüber berichtet. Und was heißt das? Da wird nicht darüber berichtet. Es wird einfach die Position, auf der dich eine solche Nachricht in deinem Facebook-privaten Nachrichtenstrom erreicht, die wird einfach so weit nach unten gedrückt, dass sie dich nicht mehr wahrnehmbar erreicht. Also anders als bei Twitter, ohne jetzt Twitter als Plattform sozusagen gut zu heißen, gab es bei Facebook, sehr, sehr viele Leute festgestellt, das Thema war in den Medien immer noch heiß und bei Facebook wurde es sozusagen runtergedrückt. Haben wir mehrere Beispiele von, darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, aber es ist zumindest interessant, wie weitgehend Verhaltenslenkung, Informationslenkung stattfindet. Und die meisten Leute setzen natürlich ihren Haken, wenn sich mal wieder was unter den allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Facebook ändert. Jetzt kommen wir aber dazu, wo dieses Manipulieren, dieses Lenken von Verhalten tatsächlich auch ökonomisch interessant wird. Nämlich im Gesundheitssystem. Das ist gerade massiv im Umbau. Gesundheit soll nicht mehr so ablaufen, wie wir es im Moment kennen. Man hat irgendwie einen festen Krankenkassentarif. Und unabhängig davon, wie wir uns verhalten, zahlt man quartalsweise immer das Gleiche. Das geht nicht mehr, sagen die. Das ist nicht mehr kostenrentabel. Was eingeführt werden soll, ist, die Eigenverantwortung für seine Gesundheit stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Die Bundesregierung hat mit ihren Ideen zu elektronischer Patientenakte, wo all diese Werkzeuge sozusagen aufbauen könnten und aufsetzen könnten, ist massiv im Verzug, über 15 Jahre wartet sozusagen oder schlummert diese Plattform und hat immer noch keine vernünftige, aus Sicht der Technokraten, vernünftige Funktionalität. Deswegen haben wir einige 13 Krankenkassen einen eigenen Vorstoß jetzt initiiert und seit einem Jahr gibt es den und die App heißt Vivi. Müssen wir nicht als Kunde der entsprechenden Krankenkassen nehmen? Wir können sie aber nehmen und es gibt für uns einen Bonus, wenn wir sie nehmen. Also, interessant, zur Akzeptanzschaffung wird ein Bonussystem eingeführt. Das ist schwer kritisierbar, weil man muss ja nicht irgendwie mehr zahlen, sondern die, die mitmachen, müssen nur weniger zahlen. Das klingt erstmal belanglos. Ist aber natürlich, Bonus und Malus einzuführen, ist ja nur eine reine Koordinatenverschiebung. Ich kann auch irgendwann sagen, die Nulllinie liegt woanders. Alle Leute, die nicht mitmachen, zahlen drauf. Das ist die gleiche Sichtweise. Und das wird kommen. Also die Ansage, ich sage es aber trotzdem nochmal eben ganz kurz, was Vivi ist. Vivi ist so eine Art, du sollst deine Röntgenaufnahmen, deine Arztbefunde und all sowas besser archivieren können. Das ist sozusagen alles verfügbar in dieser Plattform. Und egal, ob du an deinem Laptop sitzt oder mit deinem Smartphone, du kannst immer darauf zugreifen. Deine Arzttermine, all das sozusagen ein bisschen als Hilfestellung besser koordiniert werden. Aber das Entscheidende ist eigentlich das, was hier in Gelb ist. Ein Gesundheitsassistent, der bewertet, wie stark du dich um deine Gesundheit bemühst. Wie ernährst du dich? Und tust du genügend, also wie stark bewegst du dich? Tust du genügend, um dich sozusagen fit zu halten? Und da gibt es dann sozusagen, das wird auch nicht als Sanktionierungssystem eingeführt, sondern das ist erstmal ein Assistent, der daherkommt, als würde er, hey, ich weiß, dass du joggst, weil du hast ja immer dein Smartphone auch dabei. Und ich habe hier für dich ein Angebot. Du kannst dein Laufprogramm noch optimieren und ich gebe dir als Gesundheitstrainer XY, gebe ich dir die Chance, in den nächsten 4 Wochen eine Leistungssteigerung von bla 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 irgendwie zu ermöglichen. Also das wird erstmal eingeführt und angeboten als ein Supplement, als ein Zusatz, der für dich auch noch interessant sein wird. Die Idee, und das ist nicht meine Unterstellung, sondern tatsächlich deklariert, von den Krankenkassen, die hier mitmachen. Wir wollen aber diesen Gesundheitsassistenten zur Basis der Bewertung machen, wie viel tust du für deine Gesundheit. Und das soll sich einpreisen in den Tarif. Also, ab 2020 wollen die ersten Krankenkassen anfangen, weiß nicht, ob sie es dann schon umsetzen, weil es ja schon ein enormer Schritt ist, zu sagen, abhängig davon, wie viel du in diesem Monat oder in dem Quartal getan hast, wie viel Workout du gemacht hast oder was weiß ich, wie du dich ernährt hast, also Einkaufsverhalten muss abgebildet werden. Abhängig davon bewerten wir deinen Tarif bemessen. Das heißt, du wirst nicht immer den gleichen bekommen und du und ich werden sowieso einen anderen bekommen, weil wir irgendwie anders gestrickt sind, anders im Alltag unterwegs sind. Das ist die Idee. Und das klingt erstmal so, naja, gut, das, was macht eine Krankenversicherung? Die muss ja auch nur irgendwie eine Wahrscheinlichkeitsaussage treffen, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand schwer krank wird, wie teuer wird das und so weiter und so fort. Also lass sie doch messen. Aber nee, die Aussage ist, das ist ein fundamentaler Unterschied zu dem, was wir jetzt haben, nämlich ein Unterlaufen des noch vielleicht in Resten vorhandenen Solidarsystems, was eine solche Krankenkasse zumindest mal war. Zu sagen, alle können krank werden, das ist nicht ein Eigenverschulden dessen, der da jetzt krank geworden ist. Wir müssen das gemeinsam tragen. So war zumindest die Idee von den allerersten Betriebskrankenkassen, als diese Krankenkassenidee geboren wurde. Davon entfernt man sich. Und es ist klar, habe ich gerade schon gesagt, wie soll denn eine solche App mein Bewegungspensum und mein Ernährungsverhalten bemessen? Das geht nur, wenn wir die Daten liefern. Also, wichtiges Instrument zur Einführung all dessen ist, Cash muss weg. Also elektronische Bezahlsysteme personalisiert, sodass klar ist, ja, du hast die Stange Zigaretten gekauft und dir wird das auch sozusagen auf dein Krankenkassenkonto negativ eingetragen. Wenn du weiterhin mit Bargeld die Zigaretten kaufst, dann ist das nicht zuordnenbar. Wer war denn das jetzt? Also, die ersten Krankenkassen haben jetzt sozusagen Verträge mit dem Einzelhandel geschlossen, Rewe, Lidl, Aldi, zu sagen, wenn der Kunde bei uns in der Krankenkasse gewillt ist, an diesem Bonusprogramm teilzunehmen, setzt er seinen Haken und dann wird das, was er gekauft hat, übermittelt an uns und wir können bewerten, der ernährt sich so und so. Also spooky genug, zumindest aus heutiger Sicht, zu sagen, das ist ein ganz schön weitgehender Übergriff oder Übergriff auf unsere Personalität, auf unser Verhalten, weil sich auch dem Gesundheitssystem so leicht keiner entziehen kann. Wir haben ja eine Erwartung, dass wir im Ernstfall sozusagen auch, dass uns geholfen wird. Ich habe das deswegen vorher gesagt, bevor wir nach China gehen, weil ich endlich diesen komischen Blick weghaben will, ach ja, das passiert da hinten in China, die mit ihrem Scoring-System, das ist ja ganz gruselig. Aber das geht doch in unseren nicht, vermeintlich, nicht autoritär formierten Gesellschaften, hat das ja gar keine Relevanz. Also deswegen habe ich extra vorher gemacht. Was ich ausdrücken möchte, ist, einige von den Modulen, die ich jetzt bringen werde, haben wir hier in Europa zum Bewerten, wer ist es wert, eine Wohnung zu kriegen, wer ist es wert, eine günstige Krankenversicherung zu kriegen und so weiter und so fort, haben wir auch hier in Europa schon. Und jetzt kommt natürlich das System, wo alle sagen würden, hui, jetzt wird es aber richtig schlimm, jetzt kommt China. Aber wir bleiben nicht bei China stehen, wir gehen dann in die USA und gehen dann in eine Entwicklung, die eigentlich weltweit ist, sodass wir diesen Fingerzeig auf China, den brauchen wir uns gar nicht erst sozusagen antrainieren. Das sind Systeme, wo wir nachher nochmal drüber diskutieren können. Was für eine Staatsform ist denn eigentlich geeignet zur Durchsetzung, zur Umsetzung solcher Steuerungs- und Verhaltenslenkungssysteme? Das können wir nachher noch diskutieren. Ganz kurz, die meisten werden es schon kennen. Social Credit System oder soziale Punktesysteme beruhen darauf, diese Idee von der Krankenkasse, die bemessen möchte, wie viel tust du für deine Gesundheit, also wie viele Schritte läufst du, das soll jetzt so ein bisschen ausgeweitet werden, nicht nur auf Gesundheitsverhalten, sondern auf alles, was du tust. Wie viel konsumierst du? Bist du in der Lage, das, was du einkaufst, auch tatsächlich termingerecht zu bezahlen, also die Bonität zu bemessen, dann gehen deine Punkte hoch. Hast du keinerlei Schwierigkeiten, kommst nicht mit staatlichen Behörden sozusagen in Konflikt, bleiben deine Punkte oben, ansonsten gehen sie runter. Also wir haben hier schon ein System, was Bonus nach oben und Malus nach unten tatsächlich schon realisiert. Aus der Sicht des Systems unsoziales Verhalten wird tatsächlich mit Negativpunkten belegt. Ich mache gar nicht alle Beispiele auf, aber besonders perfide finde ich, ist, dass meine Punktzahl abhängt davon, wie viele Punkte haben denn eigentlich meine Facebook, heißt bei denen WeChat, wie viele haben denn meine WeChat-Freunde? Also Freundschaft wird auch eingepreist und wenn ich mich sozusagen in einer Wolke von Leuten befinde und mit ihnen soziale Beziehungen sozusagen hege, abbildbar über Facebook oder WeChat, dann geht mein Punktekonto runter. Also, das tauchte tatsächlich dann auch als Begriff in der Beschreibung des entsprechenden Punktesystems auf, sowas wie soziale Hygiene, nicht mein Begriff, ist tatsächlich intendiert, ist eine Absicht von diesem Lenkungssystem. Das heißt, wir sehen hier die Macherinnen dieses Systems, und im Moment gibt es in der Erprobungsphase gibt es über 70 verschiedene Systeme, die gerade sozusagen getestet werden. Die Macherinnen dieses Systems haben eine hohe soziale Gestaltungsmacht. Wir als Userinnen des Systems sind in dem Blackbox-Charakter. Wir wissen überhaupt nicht, wie unsere Punktzahl von was abhängt. Wir sehen sie sozusagen nur als Ergebnis und können sie interpretieren als vermeintliche Konsequenz dieses oder jenes Verhaltens. Wir sind sozusagen in einer hohen Abhängigkeit. Und die Abhängigkeit habe ich noch gar nicht beschrieben. Was macht uns? Wir könnten uns auch sagen, diese Punktezahl ist mir total egal. Ist aber nicht egal, weil wenn ich Zugang zu Jobs, China hat sehr, sehr viele staatliche Jobs oder staatlich vergebene Jobs, Zugang zu Mobilität, Interkontinentalflüge und Hochgeschwindigkeitszüge werden abhängig von diesen Punkten nur noch vergeben. Das heißt, wer ein zu niedriges Punktekonto hat, kann gar keinen Flug buchen, kann gar nicht diese Züge, die bei uns jetzt dann sowas wie ICEs werden, kann die gar nicht mehr buchen. Zugang zu Wohnen, all das wird sozusagen konditioniert, abhängig gemacht vom Punktestand. Das heißt, es ist eine sehr luxuriöse Haltung, wenn wir die jetzt so einnehmen würden, sagen, wir scheißen auf den Punktestand. Nee, in den meisten Fällen wird es uns nicht gelingen. Es ist ein hohes Privileg, diesen Punktestand ignorieren zu können. Das muss man sich sozusagen mit anderen Möglichkeiten erkaufen. Über diese Scoring-Systeme ist viel geschrieben worden und vielleicht noch die letzte Anmerkung. Eigentlich im nächsten Jahr, es ist nicht klar, ob das schon passieren wird, soll eines dieser in Erprobung befindlichen Systeme auserwählt werden und pflichtbindend für alle in China lebenden Menschen eingeführt werden. Und pflichtbindend heißt natürlich werden nicht in den ländlichen Regionen alle Menschen erreicht. Das heißt, eigentlich ist das ein System, wo Metropolen und ihre Einflussbereiche sozusagen erfasst und gelenkt werden. Jemand, der überhaupt noch keine Netzverbindung hat, wird natürlich über dieses System nicht erfasst werden. Aber es findet darüber ein starker Ausschluss, also dessen, was Partizipation gesellschaftlich bedeutet, wird abhängig gemacht von meinem Punktesystem. Wer also gar nicht im Punktesystem drin ist, hat schlechte Karten, an vielen grundsätzlichen gesellschaftlichen Prozessen teilzunehmen. Um deutlich zu machen, das ist jetzt keine China-Spezifikation, wo man sagt, naja gut, die machen das jetzt da, zum Glück hat das ja noch keine Auswirkung auf den Rest der Welt. Das ist leider seit 2018 schon der Fall. Und mit exportiert nach, meine ich, dass staatliche Behörden Delegationen entsandt haben, die Software sozusagen antrainiert bekommen. Das sind dreimonatige Kurse, die dort abgehalten werden und wo also Regierungsmitarbeiter getrainiert werden, diese Software anzuwenden und sie zu lizenzieren. Also man bezahlt dann dafür, dass man im Erprobungszustand in diesen hier genannten Ländern auch solche Systeme zumindest für Teilbereiche von Gesellschaftlichkeit einführen möchte. Hier taucht erstmal außer Russland nichts auf, was wir jetzt sozusagen dem Europa zuordnen würden. Ich mag aber noch gar keine Prognose abgeben, wie diese Liste aussehen wird in 2 Jahren. Und das ist vielleicht auch gleich für die Debatte nochmal interessant. Also wenn wir gucken, es gibt einen Rechtsruck, es gibt vielleicht eine Tendenz, sich von irgendeiner Form von liberalen Gesellschaftssystem zu entfernen, dann sind solche Staaten, die alle jetzt schon Daten sammeln können, so wie China, sind sozusagen in einem Vorteil und es ist noch nicht ausgemacht, ob nicht die technologisch am weitesten fortgeschrittene, also das, was ich als rückschrittlich bezeichnen würde, aber im technokratischen Sinne sehr weit fortgeschrittene Form unbedingt der Neoliberalismus sein. Das ist gar nicht klar. Im Moment gibt es viele Ökonomen, die sagen, China macht sich gerade auf, in den nächsten 5 Jahren die USA auf dem Bereich der künstlichen Intelligenz so weit abzuhängen, und nicht, weil in China die besseren Algorithmen entwickelt werden, die werden im Silicon Valley sehr wohl auch entwickelt, wir kommen gleich dazu, sondern weil China einen so großen Anwendungsfall kreiert hat über ihre Punktesysteme, und die KI entfaltet ja ihre Fähigkeit eigentlich darüber, dass sie ganz, ganz viele Daten sammelt und auf ihnen lernen und trainieren kann. Also dieser Vorsprung wird von vielen Ökonomen sozusagen bewertet in der Aussage, unklar, wer eigentlich in Zukunft das Rennen machen wird. Und man muss das gar nicht so als eine Dualität der großen China-USA machen. Aber was bedeutet das für den Rest der Welt? Was ist mit einem weit abgehängten Europa in diesem ganzen Zirkus und um die KI? Also noch nicht mal 3% der weltweit getätigten Investitionen in KI sind aus Europa. Die 97%, die gerade sozusagen das Rennen machen, sind China und USA. Also Europa hat gar nichts damit zu tun erstmal. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine Rückwirkung all dieser Erfahrungen, die in China und USA gesammelt werden, auch auf Europa. Das heißt, die Frage ist, was für einen politischen Drift wird das geben, wenn die Weltbilder, die sich hinter diesen sozialen Lenkungssystemen befinden, eher rechter Natur sind. Und da komme ich jetzt gleich zu. Ich sage mal ganz kurz noch die Antwort vom Silicon Valley, jetzt hier mal von der Forschungsabteilung Google repräsentativ sozusagen vorgetragen, auf das, was in China passiert. Ich will auch hier einen KI-basierten Handlungsassistenten entwickeln und mit ihm sei man in der Lage, die wesentlichen Probleme der Menschheit zu lösen. Aber nur dann, wenn wir bereit sind, ungefiltert und ungebremst all unsere Lebensäußerungen sozusagen auch zugänglich zu machen. Google sagt, es kann uns nicht helfen, wenn wir nicht bereit sind, sozusagen volle Transparenz über unser Tun noch offen zu legen. Und Google geht auch so weit zu sagen, ja, wir werden das dann natürlich auch bewerten und Detecting and Correcting Potential Errors in User Behavior heißt nicht unser Nutzungsverhalten auf irgendeiner Website, falsch geklickt oder sowas, sondern heißt falsch gelebt. Die Idee von Google ist, es findet überhaupt keine Interaktion mehr auf irgendwelchen Webseiten oder so statt, sondern maßgeblich per Sprachassistenz wird sozusagen ein Handlungsassistent uns im Alltag in allem, was wir tun, begleiten und macht uns schlaue Vorschläge, wie wir ein besonders reichhaltiges oder ein noch interessanteres Leben führen könnten. Also ungefragte Assistenz ist so ein bisschen das Zukunftsmodell. Was sich dahinter verbirgt, egal ob wir nach China oder in die USA gucken, ist eigentlich eine Geschichte, deren Einflussbereich wir eigentlich schon so ein bisschen hinter uns gelassen glaubten. Der Behaviorismus, die Idee aus der Psychologie zu sagen, die Welt ist viel zu komplex, um dass wir als Otto Normalos überhaupt in der Lage sind, eine rationale Entscheidung zu treffen. Wir brauchen sogenannte Expertinnen, so diese Sichtweise. Wir brauchen Expertinnen, die uns überhaupt in diesem Dschungel an Möglichkeiten Ratschläge geben, wie wir unser Leben zu leben haben. Und diese neuen Expertinnen heißen halt selbstlernende, also KI-basierte Algorithmen, die uns in Form von Handlungsassistenten halt in Zukunft begleiten sollen. Das ist die Idee dahinter. Und die Frage ist, ist das bereits totalitär oder ist das sozusagen zumindest von der Idee her totalitär? Wenn man sagt, Verhaltenslenkung halten wir für eine absolut notwendige Basis. Es gibt zum Beispiel ganz viele, das wird jetzt noch stärker aufkommen mit dem Rise der Grünen, werden jetzt die ganzen Smart-City-Konzepte als ökologische Konzepte werden jetzt eine riesen Renaissance erleben. Und da wird gesagt, ohne digitale Assistenz ist es gar nicht möglich, ein Leben irgendwie ökologisch vertretbar in der Metropole zu führen. Also nehmt ihr unsere Handlungshinweise, wie Müll, wie sonst was, wie Energieverbrauch in der Stadt geregelt werden soll, nehmt unsere Handlungsanweisung an, ansonsten seid ihr sozusagen in der Frage, ist noch überhaupt der Exitus, der Klima, die Desertierung sozusagen, ist die überhaupt noch zu verhindern, ja oder nein, dann habt ihr sowieso verloren. Also wir werden erleben, dass auch unter dem Deckmantel der Ökologie Verhaltenslenkungsmuster eine Renaissance erleben werden. Und das geht so ein bisschen auf diese Idee der freundlichen Bevormundung zurück, die wir damals im Behaviorismus hatten. Ich muss ihn bringen. Ich mache ganz kurz einen Vertreter und dann kommen wir zu dieser Fragestellung zurück. Was bedeutet das politisch? Wenn sich also die Idee der Verhaltenslenkung, also ein bisschen dieses Autonomie, Selbstbestimmung und auch selbstverantwortliches Leben, gerät so ein bisschen in Misskredit. Was bedeutet das politisch? Da kommen wir dann gleich zu. Wenn ich ihn vorgestellt habe als Repräsentanten einer rechten, libertären Bewegung. Das klingt ein bisschen absurd, weil libertär ist bei uns anders konnotiert. Aber es gibt tatsächlich Leute, die mit einem hochkonservativen Weltbild sich als Libertarians verstehen und ähnlich wie wir ein sehr kritisches Verhältnis zum Staat haben, aber aus einer ganz anderen Perspektive heraus. Der Staat soll überwunden werden, damit es sozusagen ein ungebremstes Machen der Macherinnen und Macher gibt. Also die Leute, die können, die was drauf haben, die sollen entscheiden, wie sich Gesellschaft entwickelt. Soziale Versicherungssysteme und sowas, all das ist Ballast, das bremst, das wollen wir nicht mehr haben. Wir wollen sozusagen diejenigen, die in der Lage sind, Gesellschaft, hier in einem hochtechnokratischen Sinne, nach vorne zu treiben, die sollen freie Gestaltungsspielraum haben und sollen nicht durch irgendwelche staatliche Regulation gebremst werden. Das ist das so ein bisschen, was ich unter rechtslibertären Weltbild verstehe. Und Peter Thiel ist einer der ganz großen Frontmänner davon, im Silicon Valley groß geworden, als Chef und Gründer von PayPal. Damit hat er seine Kohle verdient. Und sein jetziger Einflussbereich geht aber weit über PayPal hinaus. Er ist so ein bisschen der Risikokapitalverwalter. Wenn ich also sage, ich habe hier 20 Millionen Euro und ich möchte die in irgendeine neue Technologie reinsetzen, dann gehen die Leute zu ihm hin und sagen, was für ein Start-up soll gefördert werden. Das Netz werde ich nicht genau analysieren. Ihr seht nur, da kommen wir gleich noch zu, es gibt enge Verbindungen zu Trump. Also, Peter Thiel ist einer der politisch aktiven Delegates, die für Trump Wahlkampf machen. Wir sehen eine enge Verquickung mit sehr, sehr großen Unternehmen von Palantir. Das ist eines der wichtigen Unternehmen, die damals in dem Facebook-Skandal von Bedeutung waren. Also Beeinflussung von Wahlergebnissen, Beeinflussung von Wählerverhalten durch Informationslenkung. Wir sehen hier Tesla, Elon Musk, wir sehen einen Haufen größerer Firmen, die alle sozusagen, wo er entweder im Aufsichtsrat sitzt oder Co-Mitbegründer war, ein großes, reichhaltiges Netz. Was aber vielleicht hier wichtiger ist, ist hier Thiel Capital, das ist das, was ich gerade genannt habe. Also andere Leute vertrauen ihm Geld an, um seine Expertise zu nutzen, wohin soll denn Geld in Startups geschickt werden, auch wenn nicht klar ist, ob man das Geld je wieder sieht. Unter Umständen sieht man es aber mit dreistelligen Prozentzahlen sozusagen vergütet wieder. Das ist die Idee. Und nur um klarzumachen, was der politische Horizont von Thiel ist, die wichtigste Aussage ist, er hält Demokratie und Freiheit, mit Freiheit meint er eigentlich die unternehmerische Freiheit, die Leute, die irgendeine Idee haben, sollen sie ungebremst umsetzen können. Demokratie und diese Form von Freiheit sind nicht mehr kompatibel. Also Demokratie abschaffen ist die Idee. Macht sich vielleicht auch deutlich, dass er sagt, dass die Einführung des Frauenwahlrechts war der historisch größte Fehler, der begangen wurde. Delegate von Trump, habe ich schon gesagt. Und er selber als Gay findet sich bei Trump dessen Idee von Unterstützung von schwul-lesbischen Leben, findet sich dort gut aufgehoben. Also erstmal ein Kandidat für ein hochkonservatives Weltbild. Aber das geht noch weiter. Und zwar nicht, weil er ein Fascho ist, sondern weil Faschos seine Ideen von wie könnte denn eine zukünftige Gesellschaft aussehen, aufgreifen. Und ich mache das jetzt nicht zu detailliert. Also wir sind auch gerade dabei, das so ein bisschen genauer zu beforschen. Aber für die Leute, die es vielleicht schon mal gehört haben, es gab schon 2009, unmittelbar nach der großen Krise, 2008, ökonomischen Krise, wo Thiel unter anderem gefordert hat, wir brauchen sowas wie Geld, was nicht staatlich gebunden ist. Das, was jetzt mit Libra zu kommen droht oder was gerade sozusagen diskutiert wird, eine Facebook-Währung, die sozusagen erstmal unabhängig von irgendwelchen IWF, EZB und wie sie alle heißen, von den Notenbanken ist, klingt erstmal gut. aber die sozusagen dann von denjenigen bestimmt wird, die sie erfunden haben, die hatte Thiel schon 2009 gefordert. Und 2009 gab es dann auch eine Bewegung, die sich NRX nennt, Neo-Reactionary Movement, also Neureaktionäres. Und interessanterweise bezieht sich sowohl die Alt-Right-Bewegung in den USA als auch die neue Rechte in Europa darauf und findet diese Ideen, keine Staatlichkeit, Recht des Stärkeren ungebremst umsetzen, Versicherungssysteme für irgendwelche Minderleister, wollen wir alles nicht. Also das sind durchaus anschlussfähige rechte Gedanken, die aufgegriffen werden, nicht mehr nur von dieser rechtslibertären, sondern auch von einer rechtsradikalen Bewegung. Und da findet sich also einiges wieder und es gibt sozusagen ein Aufpoppen einer Blase von einem ansonsten etwas skurrilen Weltbild, was jetzt gerade hofiert wird in diesem neuen rechten Drift und diesem neuen Aufkommen einer stärkeren rechten Bewegung. Deswegen habe ich, und das ist natürlich äußerst plump, das gebe ich zu, Antifaschismus bedeutet gegen KI, soll eigentlich heißen, das Weltbild, was sich hinter den Lenkungsinteressen einer künstlichen Intelligenz verbirgt, dieses Weltbild gilt es anzugreifen und nicht erst den vielleicht daraus resultierenden Faschismus, der sich dann uns auf der Straße sozusagen präsentiert, sondern es gibt eine viel größere Akzeptanz von dem, was wir noch nicht rechtsradikal oder noch nicht faschistisch nennen, aber dieses Einsickern eines Selbstoptimierungsgedankens und eines Recht des Stärkeren umsetzen, jeder ist für sich selbst verantwortlich, also ein Entsolidarisierungsprozess, der mit diesen digitalen Assistenzen, KI-basiert, sozusagen gefördert wird, der ist sozusagen ein Wegbereiter für mindestens reaktionäre, vielleicht sogar faschistoide Tendenzen. Das ist meine Aussage. Also nicht missverstehen, Thiel ist kein Fascho, Thiel ist ein Rechtskonservativer, der aber Impulsgeber ist für andere Leute, die viel weiter rechts stehen. Wir sprechen auch nicht mehr von Utopie, sondern wir halten das, weil das gesellschaftlich und sozial absolut rückschrittlich ist. Also ich habe vorhin schon genannt, diese Basis, der Behaviorismus, diese Idee, wir können gar nichts mehr selber, das müssen Expertinnen uns erzählen, die datiert von den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also das, was wir glaubten, was schon lange hinter uns ist, dahin bewegen wir uns gerade wieder stark hin. Das heißt, wir halten das eher für eine Retrotopie, also eine rückwärtsgewandte Utopie, die da bedient wird. Und unser Job wäre es als Linke, als radikale Linke, zu formulieren, was sind denn im Sozialen, was wären denn sozusagen Utopien? Und deswegen sind natürlich solche Ideen, wie sie dann versucht werden, in Nischenräumlichkeiten auch vorzuleben, von großer Bedeutung. Was sind Utopien für ein tatsächlich fortschrittliches Soziales und nicht dieses rückschrittliche, paternalistische, also bevormundende Soziale, auf das wir uns jetzt gerade zubewegen? Den mache ich ganz kurz. Ich bringe wirklich nur zwei Beispiele. Wir haben in unserem Büchlein echt einen riesigen Reigen und das ist total ermüdend. Wir haben das öfters mal gemacht in einigen Städten, dass wir eine reine Widerstandsveranstaltung gemacht haben. 3 Stunden lang diskutieren, wie hat man gegen Google das und das gemacht. Das ist total interessant, aber es sprengt den Rahmen. Und ich will eigentlich nur nochmal dieser Spur folgen. Sind wir gerade auf dem Weg hin zu einem eher totalitären System? Also sozusagen stark bevormundend, Autonomie bedeutet nichts mehr, Selbstverantwortung, Selbstbestimmung, alles alte Konzepte. Bewegen wir uns da gerade hin? Und da möchte ich 2 Widerstandsbeispiele bringen, die ich für bemerkenswert halte. Erste ist eine Geschichte, die liegt weit vor der Digitalisierung, nämlich eine Bürgerbewegung in den USA aus den Anfang der 70er Jahre. Da gab es damals schon mal, ganz ohne Facebook, gab es damals schon eine starke Offensive der Leute, die wir jetzt auch heute als Technokraten bezeichnen würden, mit einem Menschenbild, die sagen, menschliches Verhalten ist eigentlich sozusagen von außen diktierbar, wir müssen nur sozusagen hart genug an die menschliche Psyche rangehen, dann können wir auch nonkonformes, irgendwie randständiges Verhalten oder sowas ausbügeln. Damals noch mit der Idee, harte Pharmazeutika oder radiologische Behandlung, also Bestrahlung. Alles Resultate von Experimenten, die man gemacht hat, schon in den 50er Jahren im Koreakrieg, und zwar an Soldaten. Und jetzt gab es auf einmal in den 70er Jahren, gab es einen Gesetzentwurf, ich will die Geschichte nicht so lange auswalzen, der gesagt hat, lasst uns doch auch im Sinne von damals auch stark antikommunistische Bewegung in den USA, lasst uns doch sowas wie unerwünschtes politisches Verhalten, unerwünschtes Sozialverhalten ausmerzen, indem wir sagen, wir geben den Möglichkeiten, menschliches Verhalten irgendwie zu lenken, zu steuern, auch vielleicht zu formatieren, denen geben wir mal ein bisschen mehr Raum. Und da hat sich eine starke Bürgerbewegung gegen gegründet. Ganz überraschend war eine wichtige Figur ein eigentlich konservativer Demokrat, der damals Senator in North Carolina war. Und mit einer breiten Bewegung hat man es geschafft, diesen Gesetzentwurf zurückzudrängen. Also, ja, das damals durchgekommen wäre, jetzt glaube ich, würden wir heute auf einem ganz anderen Niveau über Facebook und sonst wo diskutieren, weil dann wäre Verhaltenslenkung in einem sehr, sehr weitgehenden Maße sozusagen vielleicht schon Usus, also wäre schon durchgesetzt gesellschaftlich. Das ist damals zum Glück gelungen, zurückzudrängen. Und jetzt komme ich nochmal zu einem Beispiel, wo ich sehr bemerkenswert finde, wie diese Gruppe inhaltlich ihre Tat, nämlich das Anzünden wichtiger Kabelverbindungen in Berlin, wie die das begründet hat. Und das knüpft an das, was wir gerade diskutiert haben. Verhaltenslenkungssysteme über Scoring, über Bonusprogramme, wie auch immer. Und sie begründen oder betten ihr Tun ein in einen Rückgriff auf das, was damals im Faschismus in Deutschland passiert ist, nämlich ein starkes Erfassungssystem, um jüdisches Leben erstmal zu erfassen, also wo, in welchen Straßen leben wie viele Jüdinnen und Juden, dann aber auch in einem weitergehenden Sinne die Deportationen zu organisieren und in einer dritten Ausbaustufe auch zu sagen, die Organisation der Konzentrationslager soll auch optimiert werden. Und sie haben damit in all diesen drei Punkten zurückgegriffen auf ein IBM-Computersystem, was damals sozusagen so eine Art Vorcomputer, ein Lochkartensystem. Mach mal ganz kurz, wie heißt das nochmal? Die Deutschlandfiliale hieß Dehomark. Das war sozusagen die IBM-Vertretung in Deutschland. Und die hat damals schon 1933 die Volkszählung in Deutschland sozusagen mitorganisiert. Und IBM-Chef Watson ist damals extra nach Berlin gereist, hat also gewusst, in welchem Regime das sozusagen zur Anwendung kommt. Und vielleicht noch bemerkenswerter und noch vorwerfenswerter, tatsächlich ist IBM nach dem Krieg auch schwere Vorwürfe gemacht worden, auch 1939 die Volkszählung nach klar rassischen Kategorien hat IBM mit seinem Lochkartensystem voll unterstützt. Also war nicht so, dass man einfach nur einen Computer irgendwo hinliefert und die machen mal, was sie machen mit ihrem Computer, sondern man hat ja selber die Lochkarten sozusagen mitentwickelt, die Programmentwicklung fand sozusagen in der Obhut von IBM statt. Also eine klare Beteiligung an dem, was ich gerade genannt habe, Erfassung, Deportation und aber dann auch Vernichtung und Lagerverwaltung in den Konzentrationslagern. Und warum erzähle ich das oder warum erzählt diese Gruppe das in ihrer Erklärung zur Begründung ihres Brandanschlages? Sie fragen sich, ob das, mit dem wir heute konfrontiert sind, was ist das hier? Die Scoring-Systeme, ob die nicht sozusagen auch in eine Richtung weisen, die vielleicht noch nicht faschistoid ist, aber dem Anspruch nach steht hier totalitär, ob das nicht eine gesellschaftliche Entwicklung ist, wo wir uns fragen müssen, ob die damalige zur Verfügung haben des IBM-Systems, ob das nicht sozusagen auch eine Geschichte war, die man hätte viel stärker in Angriff nehmen müssen, übertragen auf heute, muss man die Lenkungssysteme, das Scoring und all das, was wir vorhin beschrieben haben, muss man das nicht als emanzipative, irgendwie linksradikale Kraft viel stärker angreifen, um dieses Driften in ein totalitäres System präventiv verhindern zu können. Denn, und das beschreiben Sie, wie sich sozusagen Widerstand gegen dieses Erfassungssystem ausgewirkt hat. Der Widerstand in Frankreich hat, vielleicht nicht monokausal, nicht allein ursächlich dafür, aber habe, so die Gruppe, mit dazu geführt, dass es in Frankreich wegen der vielen Sabotageanschläge, die es gegeben hat gegen dieses Kartenerfassungssystem, sind nur in Anführungszeichen, 25% der Jüdinnen sozusagen deportiert worden, während es in anderen Ländern, hier wird Holland genannt, 73%, wo deutlich weniger von Sabotage und von spürbarer Resistance gegen diese Erfassungssysteme gelaufen ist. Also, Fragestellung, die dann hinterher in diesem Schreiben sehr bemerkenswert aufgemacht wird, wann wäre eigentlich der historische Zeitpunkt noch gegeben gewesen, sich gegen den deutschen Faschismus damals zu Wehr zu setzen? Aber was heißt das vielleicht für heute? Also nicht missverstehen, oder ich lese es zumindest nicht so, dass jetzt gleichgesetzt wird, Faschismus damals, das ist das, was jetzt hier auch droht, sondern eher die Frage, ob nicht totalitäre Tendenzen gerade sozusagen en vogue sind, stärker greifen und der Faschismus eine mögliche Spielart dessen sein könnte. Die Fragestellung wird ja aufgebaut. Genau, mit dieser Anregung von, wie wir jetzt über die Aktion selber nachdenken, finde ich jetzt gar nicht das Wesentliche, sondern eher der Begründungszusammenhang zu gucken, wie totalitäre Tendenzen vielleicht auch in unser politisches Geschäft mit reinwirken. Haben sie eine Relevanz für das, was wir im Antifaschismus, im Antirassismus oder so betreiben? Oder machen wir weiterhin ein politisches Programm, sage ich jetzt mal ketzerisch, nahe des Wahrnehmungshorizonts der 80er und 90er Jahre und sind sozusagen ein klein wenig immun gegenüber diesen Entwicklungen, die meiner Meinung nach tatsächlich eine politische Relevanz haben. Und damit würde ich gerne die Diskussion eröffnen. Merci. Applaus